Vika?
Ja, Valeria?
Sag mal was auf Russisch.
Was denn?
Einfach nur blau.
Sini.
Okay, und an welches Blau denkst du da, wenn du das so vor deinem geistigen Auge hast? Welchen Ton hat dieser Blauton?
An einen königlichen Mantelblauton.
Würdest du sagen, im Spektrum zwischen hell und dunkel, ist es eher dunkel?
Eher dunkel. Ich habe nicht an ein helles Blau gedacht. Also nicht hellblau, okay, sondern normalblau, so Meeresmarinblau, dunkelblau, ja.
Okay, und wenn ich sagen würde, sag mal hellblau.
Голубой.
Aha.
Ja, das ist was anderes, stimmt.
Im Russischen zwei Worte für blau. Das gibt es in sehr vielen Sprachen nicht. Also
stimmt.
In Deutsch gibt es ja zum Beispiel nicht. Da kannst du zwar, das kannst du ja, du kannst dunkel und hellblau sagen. Du kannst auch Svetlai Tjomnasini sagen, ja.
Mhm.
Ich weiß aber nicht, ob es richtig ist, ehrlich gesagt, weil das wird immer wieder so gesagt, dass quasi im Russischen es zwei Worte für blau gibt und es deswegen anscheinend auch eine Studie gab. Und
wow.
In dieser Studie, Fun Fact am Rande,
ja,
gab es Psychologen in Amerika, die mit russisch- und englischsprachigen Teilnehmenden Tests durchgeführt haben und gesagt haben, dass russische Muttersprachler im Test schneller zwischen hell und dunkelblau mit den Schattierungen unterscheiden konnten. Also als zwischen zwei hellen und zwischen zwei dunklen Farben. Weißt du, was ich meine?
Heißt, die Sprache beeinflusst unsere Farbwahrnehmung?
Das haben sie wohl so gesagt. Und bei Amerikanern Wahnsinn. Waren alle Blautöne im Vergleich gleich. Das heißt, also es wurden 26 Leute aus Russisch, ja, so mit Russisch als Muttersprache getestet und 24, die Englisch als Muttersprache haben. Und sie sollten dann quasi entscheiden, welches von zwei unterschiedlichen blauen Quadraten quasi dasselbe ist wie so ein drittes Quadrat, wenn man jetzt das gerade versteht. Aber deswegen haben sie gesagt, russisch sprechende Personen sehen blau anders als zum Beispiel Amerikaner. Also, dass die Muttersprache da einen Einfluss drauf hat.
Ja, ich sehe die Farbe ganz, ganz anders. Ganz klar. Natürlich. Merke ich jeden Tag aufs Neue.
Ja, und ich weiß jetzt zum Beispiel, wenn ich mit Leuten spreche, ob etwas blau oder schwarz, dass ich wahrscheinlich recht habe.
Ja, klar, natürlich.
Das ist mein Fazit. Ich habe wahrscheinlich recht, wenn ich das sage.
Coole Studie.
Ey, dieser
Habe ich noch nie gehört davon.
Ich auch nicht, aber dieser Fun Fact kam bei mir auf Instagram per DM reingeflattert. Und zwar von Ahmed. Er hat nämlich unsere Reels gesehen, wo wir quasi diese Rubrik, sag mal was auf Russisch, du hast es auf Instagram gepostet. Und dann hat er gesagt, ja, ihr als Muttersprachlerinnen könnt besser mit Blau unterscheiden. Und ich war so, was? Und dann habe ich gegoogelt und ich weiß zwar jetzt nicht, wie aussagekräftig diese Studie mit so wenigen Leuten ist, aber ich finde, es ist ein guter Funfact. Den kann man mal droppen. Leute, schön, dass ihr da seid bei unserem...
Yes, hallo, willkommen.
Bei unserem Podcast Nierte Mädchen von Das Ding. Ja...
Ich habe jetzt ganz viel blaue Farbe vor meinen Augen. Wirklich, genau. Ich muss die ganze Zeit drüber nachdenken, wie ich die Farbe wahrnehme. Ich glaube, das begleitet mich jetzt heute über den ganzen Tag.
Ich glaube, das ist auch eine Diskussion, weil ich habe dann auch danach gegoogelt, weil ich das auch gar nicht so sicher, also ich habe das nie wahrgenommen, dass es im Russischen diese zwei Farben gibt. Für mich war es halt immer, das eine ist normales Blau und das andere ist halt hellblau. Aber dann habe ich halt das gelesen und dann hat irgendjemand geantwortet, nee, natürlich gibt es ein normales Blau, das ist einfach nur Sini und so. Also ich weiß nicht, vielleicht ist es auch emotional das Thema und ich habe jetzt irgendjemanden geweckt oder so.
Irgendwelche Emotionen geweckt. Vielleicht gibt es dann noch andere Farben auf Russisch, die irgendwie anders ausgesprochen werden oder wo es noch eine zweite Bedeutung gibt, die es im Deutschen nicht gibt, aber mir fällt das jetzt auf Anhieb nicht ein. Naja, wir belassen uns jetzt bei Sini und Golubой und machen einfach weiter.
Aber, was ich sagen möchte, diese DM kam ja nicht von mir, ne? Oder dieser Fact kam nicht von mir. Und dementsprechend, das wird heute sich so durchziehen, Leute, weil wir haben eine kleine Info, die wir jetzt gleich droppen können. Und zwar... Happy Birthday an die Nierte Mädchen-Community.
Happy Birthday!
Wir sind ein Jahr alt geworden.
Yes.
Krass.
Also, желаю вам всего самого хорошего, любви, здоровья и счастья в жизни.
Okay, an alle, die das nicht verstanden haben, sie hat gesagt, ihr seid die Schlimmsten. Geht weg, wir mögen euch nicht. Nee, Quatsch. Sie hat gesagt, alles Gute, wir lieben euch, alles toll, Gesundheit und so, ne? Bla bla bla.
Alles Gute zum Geburtstag, genau.
Genau, weil wir haben, wenn jetzt das rauskommt, 1. September wahrscheinlich, je nachdem, wann ihr es hört, vor allem diejenigen, die uns seit Anfang an hören, Leute, wir sind genau vor einem Jahr gestartet und ich hätte nicht erwartet, dass wir immer noch hier sind.
Am 1. September vor einem Jahr. Quasi so ein bisschen zum Schulstart, ne? So haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Eigentlich müssen wir unseren Lehrerinnen und Lehrern, wenn wir welche hätten, Blumen schenken an diesem Tag. Aber wir haben ja niemanden hier, der uns besonders viel lehrt in diesem Podcast. Wir quatschen ja einfach nur drauf los. Und deswegen kommen auch manchmal weirde Dinge bei rum. Aber wir bemühen uns auch, ein bisschen was Sinnvolles zu sagen. Ja, und
kommt, funktioniert
halt wirklich,
mal mehr,
ne?
Mal weniger gut.
Ja, das funktioniert mal so. Aber wir merken, ey krass, wir haben wirklich, wir können sagen, wir haben eine nette Mädchen-Community und das fühlt sich echt so gut an. Ich kann mich noch an die allererste Sprachnachricht erinnern. Ich hatte echt Gänsehaut.
Weißt du, was das für eine war?
Ja, von einer Hörerin, einer weiblichen Hörerin auf jeden Fall. Ich weiß aber nicht mehr genau, was sie gesagt hat, aber sie meinte, sie kann mit sehr vielem relaten, was wir sagen.
Ja, und mittlerweile schreiben uns ja regelmäßig Leute, und das hätte ich auch irgendwie ehrlich gesagt nie erwartet. Und ich habe auch nicht erwartet, dass so viel passieren wird, auch politisch gesehen in Russland, dass der Angriffskrieg zwischendurch noch passieren wird, dass wir darüber reden werden, so viel. Also, boah, Alter, also was in den letzten Monaten passiert ist, kann ich manchmal irgendwie schwer greifen.
Und vor allem, weil wir auch mal zwischendurch so gedacht haben, boah, machen wir jetzt weiter? Ja, voll. Machen wir jetzt echt weiter nach all dem, was passiert? Ja. Und sind aber froh, dass wir hier sind irgendwie und ja, weiterhin und mit euch vor allem.
Vor allen Dingen, weil wir ja durch euch nicht aufgegeben haben. Wir haben durch euch entschieden, wir machen weiter. Ihr seid ein sehr wichtiger Teil von diesem Podcast. Eure Geschichten sind ein wichtiger Teil von diesem Podcast. Und deswegen, um nochmal für meinen Teaser von vorhin aufzugreifen, haben wir uns gedacht, so die Happy Birthday, ein Jahr lang nette Mädchen-Folge wird komplett nur durch eure Nachrichten, DMs, Mails, Sprachnachrichten, whatever gefüllt. Mhm. Das heißt, in jeder Rubrik kommt jemand von euch vor. Die erste, sag mal was auf Russisch Rubrik, haben wir jetzt damit auch schon abgearbeitet. Aber in der Frage der Woche, in dem Jetzt-Talk, in dem Aberglauben und in allem haben wir uns ein paar Sachen rausgesucht, die in letzter Zeit so bei uns gekommen sind.
Ja, ihr bestimmt auf jeden Fall unsere Folge heute. Und wir sind gespannt, was dabei rumkommt, was wir dazu sagen können. Wir quatschen einfach mal drauf los und würde sagen, wir starten einfach mal mit der Frage der Woche, oder?
Yes.
So. Und wir haben eine Nachricht bekommen von Georg an nettemädchen@dasding.de per Mail. Eine relativ lange Nachricht. Wir haben sie sehr aufmerksam durchgelesen und haben gedacht, das ist etwas, worüber wir sehr, sehr gerne sprechen würden. Jetzt bevor ich euch hier auf die Folter spanne, sagt man das so?
Ja,
muss man
ja
immer sagen.
Wer bin ich, um das entscheiden zu können, ob man das so sagt oder nicht?
Er schreibt, ich habe ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich gar nicht so raushängen lassen wollte, dass ich Russin bin und deswegen auch in einem relativ nicht russischen Umfeld aufgewachsen bin. Meinte, ihm ging es genauso wie mir. Er ist mit seinen Eltern Anfang der 90er nach Deutschland gekommen, wollte so deutsch wie möglich sein und hat seine russische Identität nahezu komplett abgelehnt und hatte überhaupt auch gar keinen Kontakt zu russischsprachigen Menschen, also vor allem zu gleichaltrigen russischsprachigen Menschen. Und es war alles ziemlich, ziemlich kompliziert bei ihm. Erst mit dem Beginn seines Studiums hat er sich mit der russischen Herkunft ein bisschen mehr befasst, hat auch sogar mehrere Russischsprachkurse absolviert. Mhm. Und trotzdem hat er nicht dieses Gefühl, dass er dieses Russisch offen vor russischen Muttersprachlern sprechen kann. Mhm. Also irgendwie ist bei ihm immer noch so eine Distanz dazu geblieben. Und jetzt erzählt er, dass er Vater ist und versucht, sein Kind bilingual zu erziehen, also wahrscheinlich Deutsch und Russisch, und hat auch ganz gut geklappt, bis zum Krieg in der Ukraine, also bis zum Angriffskrieg in der Ukraine. Nach dem 24.02. endete das Abrupt schreibt er. Er schreibt, ich traue mich nicht mehr, Russisch in der Öffentlichkeit zu sprechen. Mhm. Hinzu kommt, dass es mittlerweile so viele russisch- und ukrainischsprachige Geflüchtete mit ihren Kindern aus der Ukraine in Deutschland gibt, denen er täglich auf Spielplätzen und so weiter begegnet. Und er traut sich nicht, Russisch zu sprechen in Gegenwart dieser Menschen. Also noch weniger als davor schon, weil er Angst hat, sie könnten ihn dafür verurteilen, dass er Russe ist. Und auch noch einer, der so miserabel Russisch spricht, wie der schreibt. So, das ist so sein Statement. Und er fragt uns, ist das irgendwie nachvollziehbar für uns? Wie fühlen wir uns als Russinnen bzw. russische Muttersprachlerinnen in Gegenwart von ukrainischen Geflüchteten seit Ausbruch dieses furchtbaren und ungerechten Krieges? Viele Grüße, Georg.
Boah.
Wow.
Das hat mich so berührt irgendwie, diese Nachricht. Und ich habe dann auch länger drüber nachgedacht irgendwie, weil, ja, ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast, aber ich hatte tatsächlich auch so ein paar Begegnungen schon mit ukrainischen Geflüchteten, sowohl mit Kindern als auch mit Erwachsenen. Man kriegt es ja immer so mit und so. Und tatsächlich habe ich es sowohl einmal auf so eine eher so ähnliche, beschämende, fast schon bedrückende Art und Weise habe ich mit jemandem gesprochen und einmal auf eine fast schon so, oh, da ist es sogar ganz gut gelaufen Art und Weise. Und ich kann ja mal kurz erzählen, was bei mir passiert ist, aber das eine Mal war ich irgendwie einfach in der Bar und ich habe gemerkt, dass die Person, die uns bedient hat, die Kellnerin, die hat Englisch gesprochen, also sie konnte quasi kein Deutsch. Und ich habe dann aber gemerkt, dass sie Russisch gesprochen hat. Und ich habe irgendwie gar nicht so krass drüber nachgedacht. Und ich habe einfach nur gefragt, sprechen Sie auf Russisch so, weil ich dachte, vielleicht tue ich ihr einen Gefallen, dann muss sie nicht so auf Englisch oder so, keine Ahnung. Ich dachte halt einfach, dann ist es vielleicht ein bisschen einfacher für sie. Manchmal bietet man das ja einfach an, so wenn man merkt, vielleicht, ne, könnte man. Und ich habe es ja gehört. Mhm. Und dann war sie so, da und so. Und sie war aber so ein bisschen reserviert und irgendwie, und ich habe irgendwie, wie gesagt, das war so, weiß ich nicht, schon Monate, ein bisschen danach, nach dem Ausbruch des Krieges. Und dann hat sie halt irgendwann gesagt so, und warum sprichst du oder warum kannst du Russisch? Mhm. Und dann war ich so, ich bin in St. Petersburg geboren, halt so mein Standardding, wie immer, ich komme aus Russland, ich bin aber hier, seit ich 3 bin und so. Und ich habe richtig gemerkt, wie so ihr Gesicht entglitten ist. Also wie so sie steinhart wurde von den Emotionen. Mhm. Und ich war nur so, ich habe das noch nie erlebt. Und ich war dann so, und dann hat's Klick gemacht. Und dann dachte ich so, fuck. Mhm. Das muss für die wahrscheinlich schon unangenehm sein jetzt gerade. Und dann war ich jetzt mal ganz... Und sie war in so einer komischen Situation und ich war in einer komischen Situation, weil ich dann auch nicht wusste, weil sie musste uns ja auch bedienen, was bestimmt für sie hardcore unangenehm war. Und dann habe ich nur so versucht, halt so zu fragen, seid ihr seit Februar hier? Ne, um irgendwie zu fragen, wie sie, und sie so, ja genau, 24. oder 25. oder so, sie sind quasi relativ am Anfang hergeflüchtet. Mhm. So, und dann war halt so diese komische Situation, so dieses, ich habe gemerkt irgendwie, sie fühlt sich natürlich nicht so mega wohl, sie war aber dann trotzdem immer noch da und hat halt irgendwie so halb versucht, mit mir zu sprechen und so, und dann hat sie halt nur noch so ein bisschen erzählt, dass sie sehr einsam ist hier und natürlich so schnell wie möglich zurück will, aber blieb dann natürlich sehr vage und hat sich danach auch den restlichen Abend quasi gar nicht mehr mit mir unterhalten.
Ah, okay. Mhm.
Ja, also so, ich glaube, es gab danach noch so eine Stelle, wo sie noch einmal kurz mit mir gesprochen hat. Da hat sie mir das eben gesagt, dass sie gerne nach Hause möchte, weil hier niemand ist bei ihr. Sie ist allein. Aber ich habe auch nicht mehr konkret danach gefragt, weil ich, weißt du, das war ja für sie auch nicht das richtige Setting. Also sie arbeitet hier. Klar. Und dann spricht sie eine Russin auf einmal an auf, wieso bist du eigentlich hier und wie geht's dir hier und so. Und war das unangenehm. Ja. Boah,
ich kann mir vorstellen, dass sie das vor allem, ja, wenn sie kellnert, dass sie oft mit der Situation konfrontiert ist, kann ich mir vorstellen.
Das habe ich mir dann halt vielleicht auch gedacht, dass es vielleicht für sie nicht das erste Mal war, who knows. Also bei uns sind auch viele russischsprachige Menschen hier. Also sie hat auf jeden Fall ja auch Russisch gesprochen mit Leuten vor Ort. Ich weiß auch nicht, ob ich da jetzt voll viel reininterpretiert habe. Aber ich habe diese Reaktion halt noch nie so mitbekommen auf, wenn ich halt sage, dass ich Russisch spreche und weil ich halt aus Russland komme, dass jemand halt das natürlich nicht differenzieren, also nicht, was heißt nicht differenzieren, die wird wahrscheinlich auch verstehen, dass ich jetzt quasi nicht unbedingt in dem Land gerade bin oder keinen Bezug dazu habe oder keinen intensiven Bezug dazu habe. Aber ich glaube nicht, dass du bei dem aktuellen, wie auch Georg sagt, furchtbaren, ungerechten Krieg irgendwie einfach herzlich jetzt willkommen oder alle Leute herzlich in Empfang nimmst, die irgendwie Russisch sprechen, weil sie aus Russland kommen. Weißt du, was ich meine? Und das ist ja auch vollkommen verständlich.
Ja, und für uns oder für dich vielleicht oder für mich auch ist es normal, dass wenn wir früher erzählt hätten, ey, wir kommen jetzt aus St. Petersburg oder Kassel oder so aus Russland, dass dann direkt so eine Reaktion kommt, ah, klar, eine Art Kuder, cool, woher, genau. Und dass man, dass da eine ganz, ganz andere Reaktion auf diesen Fact kommt. Jetzt ist es aber auch absolut nachvollziehbar, dass eine Person, die aus der Ukraine kommt, die hierhin geflüchtet ist, vor dem Krieg, der von Russland ausgeht, dass diese Person absolut anders reagiert und wahrscheinlich das für sie auch ein besonders verletzender Moment ist, wenn sie ja russischsprachige Menschen trifft, die aus Russland kommen. Natürlich kann sie jetzt nicht in diesem Moment wird sie dich nicht hassen oder so, aber es ist eine Distanz und das ist absolut nachvollziehbar.
Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen habe ich sie halt, wie gesagt, in so eine unausweichliche Situation gebracht. Und das hat mir dann halt voll leid getan im Nachhinein, weil ich dachte, sie konnte ja quasi nicht weg von mir, weil sie mich bedienen musste. Auf jeden Fall habe ich für mich mitgenommen, ich mache das nicht mehr. Also ich frage Leute, weil es sind ja jetzt wirklich, wie Georg auch sagt, wirklich viele Menschen, die Russisch sprechen hier. Ich habe auch vor kurzem erst im Zug wieder so eine Begegnung gehabt, da war eine junge Familie, die haben auch die ganze Zeit Russisch gesprochen und so, und ich habe denen dann einen Platz gegeben, weil ich gemerkt habe, sie waren sich unsicher, ob mein Platz neben mir besetzt war, und ich habe dann auf Russisch nur gesagt, nee, sie können. Und auch die waren so relativ reserviert, so nach dem Motto, sie hätten nicht erwartet, glaube ich, dass ich Russisch spreche. Und ich habe ja auch ein russisches Tattoo, ne, auf dem Arm mit Kyrillisch. Und ich habe dann schon gesehen, dass der Mann aus der Familie die ganze Zeit so auf dieses Tattoo geschaut hat und halt auch gesehen hat, ist halt kyrillisches Tattoo und so. Okay. Und auch da hat halt quasi die Konversation aufgehört und sie haben auch gar nicht, obwohl sie die ganze Zeit neben mir waren und so, ich sage jetzt nicht, dass ich mit denen reden wollte, aber ich merke auf jeden Fall, dass man halt schon auch nicht irgendwie da so in ein Gespräch verwickelt wird oder man es auch nicht erwarten kann, dass die sich sogar wohlfühlen in der Gegenwart von einem. Also, deswegen habe ich für mich mitgemacht.
Man weiß natürlich nicht, wenn du jetzt random jemanden triffst in der Bahn, was da wirklich heute oder gestern vorgefallen ist und welche anderen Probleme
oder wie sie frisch, im Alltag weißt jetzt gerade haben. Seit wann sind sie hier? Sind sie vor kurzem hergekommen? Was haben sie gesehen?
Ob das jetzt mit dir zu tun hat oder mit der russischen Sprache, weiß man in diesem Moment natürlich nicht 100%, aber kann ich mir vorstellen. Und vielleicht mag es ja für eine russischsprachige Person so erscheinen, dass dieses Problem eigentlich super klein ist, weil man sich so denkt, hey, aber ist doch nur die russische Sprache, ich verletze doch niemanden damit, ne? Doch, eigentlich schon. Ich habe ja auch schon zu Beginn des Angriffskrieges auf die Ukraine super viele Artikel und Interviews darüber gelesen von Ukrainern und Ukrainern, die gesagt haben, ja, bisher habe ich super oft und viel Russisch gesprochen, jetzt halt aber nicht mehr, weil Putin will die Ukraine russisch machen. Er wird halt politisch. Er wird aus der Propagandasicht, ganz banal gesagt, will er die Ukraine nicht mehr existieren lassen. Es gibt keine ukrainische Kultur mehr für ihn. Und zu dieser Kultur gehört auch eben die Sprache, die ukrainische Sprache. Und was er halt auch immer wieder, auch schon vor Monaten, was ich immer wieder gesehen habe, war, dass in den von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine zum Beispiel Ortsschilder, die vorher auf ukrainisch waren, wie zum Beispiel Mariupol, super schnell gegen russische ausgetauscht wurden. Und wenn du halt bisher als Ukrainerin immer an diesem Ort gelebt hast, an diesem Ort, der bisher für dich immer ukrainisch geschrieben wurde, bist du jetzt verletzt. Es ist halt alles, es ist halt so ein Gesamtding, was gerade das Problem ist. Und es gab ja auch schon länger so die Tendenz, dass in der Ukraine mehr ukrainisch gesprochen wird, weil die Sprache wirklich, wie du schon gesagt hast, eine super politisch ist. Jetzt wird es natürlich noch mehr gemacht. Ja. Und deswegen ist es ein super wichtiges Thema.
Ich kriege auch bei mir auf Instagram mit, dass immer mehr Leute, die ukrainischen Background haben und eigentlich nur Russisch sprechen können, das jetzt anfangen zu lernen. Also das jetzt einfach so ein bisschen aus Protest natürlich anfangen zu lernen und halt auch jetzt nur noch Sachen auf Ukrainisch schreiben und so. Also ich verstehe auch mittlerweile voll viele Stories gar nicht mehr, weil ich Kyrillisch immer weniger sehe. Ja. Und das kann ich natürlich auch alles extrem nachvollziehen und so. Und gerade wie du sagst, ich habe auch dieses Bild vor Augen, wie Mariupol, das hatte ja, war ja in ukrainischen Farben angemalt, das Ortsschild. Ja. Und das war quasi dann nach dem Angriff oder nach der Besetzung einfach komplett mit der russischen Flagge. Also auch die russische Flagge ist so extrem jetzt durch diesen Krieg halt ein Kriegssymbol geworden für viele. Ja. Von daher, ja, habe ich für mich mitgenommen, kann ich voll verstehen, Georg, dieses Gefühl werde ich zum Beispiel auch so nicht machen, aber ich werde dafür jetzt nicht die Sprache, auf der ich mit meiner Mutter rede, einfach vergessen oder ich kann auch gar nicht, also ich kann mit meiner Mutter nicht anders reden, so.
Ja.
Ich würde mit meiner Mutter niemals auf Deutsch reden. Wie Richard auch gesagt hat, der hat doch in einer Folge mit uns, hat er gesagt, das ist so awkward, mit der Mutter auf einmal auf einer Sprache zu reden, mit der man nicht miteinander geredet hat. Für ihn war es Russisch mit der Mutter, weil er immer mit ihr Deutsch geredet hat. Für mich wäre es Deutsch mit meiner Mutter. Also ich kann mit meiner Mom auf gar keinen Fall Deutsch reden, so. Das wäre falsch und komisch.
Manchmal schreibe ich meiner Mama, weil es super schnell gehen muss, WhatsApp-Nachrichten auf Deutsch und dann kommt aber von ihr halt auf Russisch die Antwort zurück und ich denke, ich gucke mir diese Nachricht an und denke mir so, was habe ich denn da auf Deutsch geschrieben, das ist super komisch, dass ich ihr jetzt eine Frage stelle, Mama, sollen wir noch was einkaufen heute Abend?
Boah,
und
denke, nee, hey, das kann ich
doch
eigentlich
auf Russisch schreiben.
Manchmal sage ich ein Wort komisch auf Deutsch oder so, weil ich es nicht auf Russisch kenne, aber meistens würde ich immer noch eine Sprachnachricht hinterher schreiben, aber ich hatte tatsächlich auch eine Begegnung oder zwei Begegnungen, genauer gesagt, wo es mir geholfen hat, dass ich Russisch gesprochen habe, weil es niemand um mich herum getan hat. Und zwar habe ich mal ein Kinderfest moderiert. Also da waren tatsächlich, es war das internationale Kinderfest in Stuttgart. Das heißt, da waren super viele Vereine aus unterschiedlichsten Ländern. Also da waren Leute irgendwie, keine Ahnung, mit griechischen Wurzeln, mit türkischen, mit weiß ich nicht, ne? Und eben auch übrigens ein ukrainischer Verein und so. Und dementsprechend vielleicht auch, wie Georg sagt, so wie Spielplatz, also bei solchen so Kinderfesten sind einfach sehr viele mittlerweile ukrainische Geflüchtete, die eben vielleicht auch gar nicht so viel bisher nicht so gut Deutsch sprechen können, weil sie ja eben noch nicht so lange da sind. Und das war so den ganzen Tag die Veranstaltung, wirklich super viele Familien, super viele Kinder, Chaos auch ein bisschen, weil so viele verschiedene Vereine und so. Und auf einmal kam so ein total so verlorener Mann zu mir mit einem Kind, was weint. Und weil ich die Moderatorin war, kam er so zu mir und meinte so, ja, vielleicht können Sie mir helfen. Das Kind hat die Mutter verloren, aber es sagt nichts. Das war so ein kleines Mädchen. Oh Gott, war die Arme, die war so süß und hat so voll geweint und hatte so blaue Lippen, weil die ganze Zeit irgendwie gespielt hat in so einem Wasser und so. Und ihr war so voll kalt und keine Ahnung was. Und dann habe ich sie auf Deutsch halt sich so, wie heißt du denn? Und sie war wie so ganz starr und hat nichts gesagt. Und ich so, wie ist der Name? Und sie hat nur geschaut und gar nichts. Und ich habe so fünfmal gefragt. Und ich denke mir so, vielleicht ist sie also im Schock oder vielleicht ist irgendwas passiert. Ich weiß es nicht. Sie sah wirklich, das sah voll creepy aus fast schon. Oder sie sah halt sehr erschreckt aus. Und dann sagt sie nur irgendwas mit Ukraina. Und dann habe ich gesagt, da gewarisch po-russki. Und sie so, da. Und auf einmal ist so voll das Leben in ihre Augen zurückgekommen. Mhm. Und dann hat sie angefangen zu weinen und zu sagen, ich habe meine Mutter verloren und ich weiß nicht, wo sie ist. Und ich war so, okay, keine Sorge. Mhm. Wir retten sie. Das wüsste ja so die Mutter irgendwie, keine Ahnung wo. Nee, ich habe dann gesagt, komm, wir suchen sie jetzt. Und dann habe ich sie mitgenommen und habe mit ihr die ganze Zeit geredet und so. Und sie war so voll, ja, und ich war hier und mein Onkel musste eigentlich auf mich aufpassen, aber der hat mich verloren und so. Und dann sind wir halt rum und bis wir sie halt gefunden haben. Und die Mutter war dann auch so voll dankbar und war so, ja, voll gut, zum Glück und so. Witzigerweise ist ungefähr eine Stunde später genau das Gleiche passiert. Da kam wieder irgendwie jemand und meinte so, hier, dieses Kind spricht nicht mit mir. Aber ich glaube, es hat seine Eltern verloren. Und dann war ich so, ich weiß, was zu tun ist. Und hab so gesagt,
warum haben die an diesem Abend die ganze Zeit die Eltern verloren?
Ey, du weißt, bei so Kinderveranstaltungen, die verlieren ständig ihre Eltern. Und dann kam sie auch, und dann war sie auch geweint. Und dann habe ich auch gesagt, wenn die Sprache geht, sie so, da, hier ist Ukraine und so. Ich komme aus der Ukraine und ich verstehe nichts und ich weiß nicht. Und ich habe meine Mutter verloren. Und auch da haben wir wieder die Geschwister, die Mutter gefunden. Und ich kam dann so zurück und niemand niemand halt um mich herum.
Ja.
Bei dieser Veranstaltung hat Russisch gesprochen. Also die Veranstalter nicht. Niemand hätte sonst, also klar, wenn man vielleicht rumgefragt hätte, hätte man Leute gefunden. Aber die kamen ja sowieso zu den Leuten, die das organisiert haben. Und da war ich weit und breit die Einzige. Und dann haben sie mir auch gesagt, oh, du Heldin, so heute schon zwei Kinder zurück an ihre Eltern gebracht. Und dann habe ich dann schon gemerkt, so Russisch ist dann gerade wegen dieser Situation vielleicht hilfreich.
Absolut. Ich hab von Anfang an gemerkt, auch vor allem im Job, also beim Radio zum Beispiel. Ne? Mhm. Wir haben am Anfang nach Menschen gesucht, die aus der Ukraine kommen, die vielleicht geflüchtet sind, mit denen wir sprechen können, die uns ihre Situation schildern können. Und da gab es in meiner Redaktion, meiner Radioredaktion, niemanden, der überhaupt ansatzweise Russisch spricht, nichts hätte übersetzen können und total aufgeschmissen. Die waren ja, okay, ja, was machen wir jetzt? Wir können nicht mit denen sprechen. Ich so, ja, ich kann Russisch, ich kann schon mit den Leuten reden, wenn es notwendig ist und ich kann das auch übersetzen. Ach, geil, okay, cool.
Ja.
Und dann habe ich auch gemerkt, ich habe tatsächlich also ukrainischsprachige Menschen auf Russisch angeschrieben, habe mich auch sehr unwohl dabei
genau
gefühlt.
Das hatte ich nämlich auch die Situation, dass ich eine ukrainische Person angeschrieben habe für ein Interview und mir dachte, ich glaube, ich mache es lieber auf Englisch, aber würde halt anbieten, wir können auch Russisch reden, weil ich meine, mein Name ist Petrova, so die wird irgendwie verstehen, dass ich wahrscheinlich irgendwie daher komme. Wie hast du es denn geregelt?
Ich habe zum Beispiel auf Instagram ein paar Leute gefunden, bei denen ich schon gesehen habe, dass sie vorher schon auf Russisch auch Posts gemacht haben, aber ich wusste, dass sie aus der Ukraine kommen.
Ja, das ist ein gutes
auch
Indiz,
mal,
wenn man zu
genau,
schauen.
Sicherheitshalber mal, oder ja, sicherheitshalber, aber ich habe trotzdem mal wieder gefragt, ich hoffe, es ist für dich in Ordnung, dass ich dich jetzt auf Russisch anschreibe. Wenn du magst, können wir auch auf Englisch reden. Und alle, wirklich jede Person, mit der ich gesprochen habe, hat gesagt, ich verstehe dein Problem gerade nicht, warum du versuchst, mit mir auf einer anderen Sprache zu sprechen. Das ist vollkommen okay. Wir müssen uns doch verstehen. Wir müssen doch miteinander kommunizieren. Ja. Und das ist der beste Weg, damit ich dir die Informationen gebe, die ich gerade aus meinem Land mitbekomme. Und du kannst dich übersetzen. Es ist mir vollkommen egal, dass du jetzt gerade mit mir auf Russisch sprechen willst, weil wir wollen doch irgendwie eine Lösung finden am Ende des Problems. Und jetzt vor kurzem habe ich auch mit einer Künstlerin gesprochen, die über 4 Tage lang auch irgendwie aus der Ukraine geflüchtet ist. Eine Künstlerin, die super schöne Aquarellbilder malt und jetzt auch in NRW ein paar Ausstellungen auch schon hat und lebt da in so einem ganz kleinen, in so einer Unterkunft für Künstlerinnen und Künstler, die geflohen sind. Ist ein bisschen dörflich irgendwo in NRW. Und mit ihr habe ich bestimmt so 40 Minuten oder so auf Russisch gesprochen. Und auch sie hat gesagt, dass sie sich darüber freut, dass das Interesse besteht, mit ihr zu sprechen, dass wir ihre Geschichte hören. Und das war so ein kleines Hilfsmittel, ne, um ihre Geschichte in die Welt zu transportieren.
Absolut. Und deswegen, also ich würde halt sagen, man kann das natürlich nicht pauschalisieren. Jede Person wird anders damit umgehen, gerade traumatisierte Personen, die geflohen sind. Deswegen super vorsichtig, sensibel sein, aber man kann eben damit auch helfen, man kann damit auch Verbindungen schaffen, würde ich jetzt sagen. Man kann sich aber auch engagieren, man kann kommunizieren, man kann übersetzen. Also es werden ja auch gerade sehr viele Leute gesucht, bestimmt immer noch gesucht. Da kann man sich ja bestimmt bei also den seinen lokalen Vereinen und gemeinnützigen Organisationen melden, weil ja voll oft die natürlich jetzt mit sehr viel Bürokratie konfrontiert werden und wir haben in Deutschland sehr viel davon. Und die verstehen sie ja vielleicht auch gar nicht und deswegen kann es, also das wäre vielleicht so eine Idee, wie man dieses Unwohlsein lenkt, wenn man die Kapazitäten hat, dass man sich mit dieser Sprache, dass man da halt was Gutes mit tun kann. Also dann so könnte man quasi das schlechte Gewissen oder so vielleicht für etwas einsetzen, was dem dann doch irgendwie zugute kommt. Und
so
wäre es vielleicht auch ganz cool dann, dass das Kind von Georg, was ja bilingual ist, aufgewachsen ist, vielleicht trotzdem noch einen Grund hat, seine eigene Muttersprache zu lernen. Und ich meine, zweisprachig aufzuwachsen ist immer eine Bereicherung.
Ja. Ich kenne so viele Leute, die dann am Ende sagen, Mann, warum hat mir meine Mutter Türkisch nicht beigebracht? Warum habe ich immer auf Deutsch gesprochen zum Beispiel? Ne? Ich hätte so gerne jetzt mit meinen Verwandten oder mit meinen gleichsprachigen Menschen auf Türkisch gesprochen oder Russisch. Oder so habe ich letztens auch ein Gespräch drüber geführt. Deswegen, ich finde es schön. Also ich glaube, es gibt sehr viele Vorteile und vor allem in der Situation aktuell kann es auch sehr hilfreich sein für andere Menschen.
Genau, und ich schieße mal einen Jetzt-Talk hinterher, weil ich habe nämlich einen Post gesehen von standwithukraine.de. Den verlinken wir euch natürlich in die Shownotes, weil, ne, wie gesagt, wir können das, glaube ich, nicht oft genug betonen, wie man dann trotzdem aktuell helfen kann, um zum Beispiel dieses Unwohlsein-Gefühl, was man hat, dann vielleicht in was Gutes, in was Produktives umzulenken. Und da steht halt eben auch, oder da stand eben auch nochmal so zusammengefasst, alles Mögliche, was aktuell noch so helfen kann. Und da steht eben ganz explizit, dass selbst kleine Gesten zählen. Also, weil zu meinen, dass kleine Gesten Großes bewirken können und dass man eben trotzdem nicht schweigen soll und so. Und dass man es trotzdem Verwandten, Freunden, Nachbarn, Kolleginnen, Kundinnen und was auch immer allen erzählen soll, was da gerade passiert. Aufklären, was Propaganda angeht, sich Diskussionen stellen, wo es hilfreich ist. Da haben wir auch schon eine gesamte Folge oder mehrere Folgen drüber gesprochen, dass das nicht immer so gut funktioniert. Und auch mal so ein Referat oder so halten, wenn man die
Möglichkeit hat. Das fand ich ein gutes Beispiel. Das fand ich ein gutes Beispiel, dass man einfach in der Klasse dem Lehrer vorschlägt, hey, ich würde gerne ein Referat halten, jetzt aktuell über die Lage in der Ukraine, würde vielleicht mit jemandem sprechen, warum nicht? Da werden von jetzt auf gleich 30 Leute, die in der Klasse vielleicht sitzen, aufgeklärt in einer Art und Weise. Und das Unwissen vor allem ein bisschen
aufgeklärt. Und was ich dann auch, und da bei diesem Kinderfest habe ich eben auch gemerkt, da gab es ja diesen ukrainischen Verein und die haben dann am Ende als Zugabe den ukrainischen ESC-Gewinnersong Stefania singen wollen. Und es, die haben halt, die standen da auch alle mit Flaggen und so und die Leute haben alle gejubelt und das, ich weiß nicht, ich hatte auch vielleicht ein bisschen Baby in den Augen und so. Es war ein sehr schöner Moment. Und in diesem Post steht halt eben auch, dass so Solidarität zeigen durch Sticker, durch Fahnen, durch whatever, eben auch so für die ukrainischen Menschen so viel bedeutet, wenn da halt hier Menschen sind, die sagen, hier, wir sind auf eurer Seite, weil die kennen diese, wie gesagt, russischen Fahnen, die über ihre ukrainischen Fahnen gemalt werden. Für die ist es schön zu sehen, dass hier auch Menschen quasi, zumindest steht das in diesem Post, ich kann das natürlich nicht für sie sprechen, aber da steht eben, dass eben so Solidarität zeigen für sie schön ist, weil man sich vielleicht dann weniger alleine fühlt. Und was man sonst so machen kann, da sind auch noch ein paar Accounts verlinkt und so und Spenden und whatever, das könnt ihr euch sehr gerne bei diesem Post nochmal anschauen. Da ist ganz schön viel gesammelt, ich fand den echt cool und deswegen checkt den mal aus.
Ja, es macht das auf jeden Fall, verlinken wir euch. Und jetzt machen wir mal einen Punkt mit diesem Thema und wechseln super abrupt zu unserem zweiten Jetzt-Doc-Thema. Wirklich, das hat nichts mit dem ersten Thema zu tun. Valeria, wie stehst du zu Katzen?
Ich habe eine Allergie.
Ach so.
Hey, wie weißt du das nicht?
Doch, stimmt, weiß ich doch. Klar, das weiß ich. Deine Mutter hat deswegen Nacktkatzen gekauft.
Ja, sie hat Antiallergie-Nackthaarkatzen. Die haben schon Haare. Die sind nur angelegt und ein bisschen wellig und schauen ein bisschen aus wie Aliens. Aber das Problem ist,
die sehen nicht so aus, als hätten die Haare. Also die sehen einfach aus wie so Würstchen mit Kopf.
Hä? Warte mal, ganz kurz, Entschuldigung, jetzt muss ich kurz die Katzen verteidigen. Die schauen nicht aus wie Würstchen.
Doch, Würstchen mit Kopf und Beinen.
Die sind nicht mal nackt, also die haben schwarz und weißes Fell. Die sind nicht nackt Haare. Ich weiß nicht, ob ich dir die richtigen Fotos geschickt habe. Die haben halt, die sind halt sehr dünn, weil quasi das Fell halt anliegt. Aber die sind nicht nackt. Muss ich einmal kurz sagen.
Na gut.
Trotzdem muss ich sagen, bin ich hardcore allergisch auf die zwei.
Musst du immer Tabletten nehmen oder was, wenn du bei deiner Mom bist?
Es ist schlimmer geworden. Irgendwie, es ist nicht mal so, dass ich mit ich nehme Tabletten und trotzdem habe ich nicht nur einen Tag, sondern tagelang Probleme zu atmen.
Mein Vater hat das auch. Das ist ganz, ganz, ganz krass. Er kriegt keine Luft und wir mussten auch schon einige Male von unseren Bekannten einfach gehen. Wir sind sogar einmal kilometerlang nach, weiß ich wohin, Bremen gefahren und da musste der, wir waren bei Bekannten in Bremen und dann haben sie aus dem Nichts eine Katze unterm
Das
Sofa
ist für mich
gefunden,
auch jedes Mal gefühlt. Ziemlich, das ist für mich auch jedes Mal so ein absoluter so, das ist so eine Geheimwaffe. Wenn ich irgendwo zu Besuch bin und nicht drüber nachdenke zu fragen und auf einmal jemand sagt, wir haben übrigens eine Katze, ist es für mich, fuck.
Ja, dann kann ich eigentlich muss man davon ausgehen, dass bei russischsprachigen Menschen immer eine Katze zu Hause ist. Also wenn man sich mit jemandem verabredet, dann erstmal fragen, Entschuldigung, habt ihr eine Katze zu Hause? Wenn ja, dann nimmst du halt entweder Tabletten mit oder du sagst, ich bleib nur eine Stunde oder wie auch immer oder gehst gar nicht dahin. Aber
Manchmal werden Katzen wegen mir in andere Zimmer gesperrt und so, aber das hilft auch nicht.
Naja. Warum reden wir überhaupt jetzt gerade über Katzen? Weil wir ja letzte Folge über Umzüge gesprochen haben.
Die Brücke und verstehe ich noch nicht ganz, aber...
Ja, pass auf, das kommt jetzt, das kommt jetzt.
Okay.
Maria hat mir eine Nachricht auf Instagram geschickt zu dem Umzugsthema und zwar sagt sie, hey, ich habe gehört, dass es in Russland ohne Katzen gar nicht geht beim Umzug. Also du musst eine Katze immer vorher in die Wohnung reinlassen, bevor du da selber in die Wohnung ziehst, weil die Glück bringt. So, und jetzt kommt's. Und sie hat mir dann später einen Artikel geschickt, den sie gelesen hat. Und da bin ich fast irgendwie fast vom Stuhl gekippt, als ich das gesehen habe. Weil, pass auf, also in diesem Artikel steht, eine russische Bank hat länger her schon eine Aktion gehabt, die lautet, wer bei einer Bank bis zu einem gewissen Zeitpunkt einen Hauskredit abschließt, bekommt auch eine Katze dazu.
What?
What? Habe ich mich auch gefragt. Also wirklich, lass dir das mal auf der Zunge gehen. Ne? Du bekommst eine Katze zu deinem Hauskredit. Hauskredit heißt ja grob gesagt, dass du bei der Bank Geld ausleihst und dein neues Haus abbezahlen kannst. Heißt, du bekommst, weiß ich nicht, 100 Millionen Rubel oder was und eine Katze dazu, die dann so in so einem Körbchen voller Geldscheine von einem Mitarbeiter geliefert wird. Hä?
Voller
Solche
Geldscheine.
Bilder hatte ich im Kopf.
Aber ist es eine besondere Katze oder also wenigstens eine gute Rasse so in dem Sinne? Oder?
Ja, das ist ja auch noch. Du konntest bei dieser Aktion zwischen 10 verschiedenen Katzenarten wählen. Also du konntest einfach sagen, ja, möchte ich eine siamesische Katze haben, möchte ich entweder eine andere Katze haben. Es war so eine einmalige Aktion, war auch schon super lange her, irgendwie von 2014, auch so eine bestimmte richtig gute so
PR-Aktion.
Ja,
sicher.
Voll. Und die Aktion hatte auch einen Haken, also nur die ersten 30 Kunden, die einen Hauskredit bei dieser Bank abgeschlossen haben, würden dann diese Katze bekommen, aber diese Katze bekommst du dann auch nicht geschenkt, sondern nur für 2 Stunden geliehen. Und zwar für deine Einweihungsparty.
Was?
Es wird immer absurder, oder?
Es wird echt immer absurder.
Also du würdest eine Katze einfach ausgeliehen bekommen für ein paar Stunden, weil du da mit deinen Freunden dein neues Haus einweihst.
Aber das hat doch keiner gemacht wahrscheinlich, oder?
Ich weiß nicht. Also es gab wirklich diese Seite, da konntest du wirklich zwischen diesen Katzenarten dich entscheiden und eine Katze aussuchen. Ja, wie auch immer das ist, Fakt ist, also Russinnen und Russen lieben Katzen.
It's true. Es hat einen crazy Stellenwert, eine Katze in der Familie zu haben irgendwie. Und ich habe dann mal versucht, irgendwie mal so auf den Grund zu gehen, wieso das so ist. Also wir hatten tatsächlich in Russland auch eine Katze. Jetzt muss ich einmal ganz kurz erzählen, weil rest in peace,
gerne.
Sie ist gestorben. Natürlich. Ich meine, das war ja vor vielen Jahren. Und zwar hat meine Mom sie geholt und war damals in den 90er Jahren, glaube ich, gar nicht so unüblich. Oder ich weiß nicht, ob das immer noch Leute machen, aber damals hat man sich Katzen geholt, wenn man Mäuseprobleme hatte in der Wohnung. Wir hatten Mäuse- oder Rattenprobleme in der Wohnung und deswegen hat sie sich gedacht, komm, sie holt sich da jetzt eine Perserkatze. Und dann hat sie sich so einen kleinen...
Die war zu fressen, die Kleine.
Also sie ist schon so eine Diva gewesen, muss ich sagen. Und sie hieß Joyska.
Oh, typischer Name für eine Katze, wirklich.
Josephine. Ach so. Alle haben sie Joyska genannt. Und sie war halt wirklich eine krasse Diva. Du musst dir so vorstellen, so... Braun, dunkelbraun und halt lange Haare und halt immer so eine Ich-töte-dich.
Ich liebe Perserkatzen. Ich feiere das voll. Ich finde die so grazil und so. Ich finde auch dieses Frech an den Katzen voll süß.
Ja, ich nicht. Ich bin eher so der Hundemensch.
Ich finde auch Perserkatzen einfach voll schön.
Ja, ich bin eher so der Hundemensch, würde ich sagen. Aber
ich gar nicht.
Ei, deswegen schwierig, dass wir hier überhaupt einen Podcast machen zusammen.
Ja. Ich will auch irgendwann eine Katze. Also.
Ich weiß, aber dann kann ich nicht mehr zu dir kommen, weißt du, das ist das Problem. Naja, auf jeden Fall, ich war auch am Anfang gar nicht auf sie allergisch. Also irgendwie war das so, dass ich in Russland keine Allergie hatte und dann bin ich nach Deutschland gekommen und da hatte ich eine Allergie. Und da ist dann, witzigerweise, ist diese Katze auch mit uns ausgewandert nach Deutschland und sie war dann bei meiner Oma.
Wie witzig. So mit Koffer ausgewandert.
Ja, die war wirklich, die ist nach Deutschland ausgewandert, hat in der Nebenstraße gewohnt. Ich habe sie dann noch sehr oft gesehen. Wir hatten sehr viele Kämpfe miteinander. Und ja, die hat auf jeden Fall sehr lange gelebt auch. Und ich habe auf jeden Fall versucht herauszufinden, ob das wirklich so ist. Und ich meine, in Russland gibt es ja auch so ein krasses Straßenkatzenproblem, auch Straßenhunde, aber auch vor allen Dingen Straßenkatzen irgendwie.
Ja.
Und deswegen denke ich mir so, ist das so eine Special-Aktion von dieser Firma oder kann man sich da nicht einfach eine Katze von der Straße holen? Egal.
Das ist, ja, das habe ich auch schon oft mitbekommen, auch von alten Freundinnen von mir, auch in Russland. Die haben so viele Katzen, auf einmal Katzenbabys gehabt, weil die alle auf der Straße eingesammelt haben. Ich habe auch teilweise selber so Katzenmütter gesehen, die auf der Straße irgendwo in unserem Haus plötzlich mit 10 kleinen Katzenbabys da liegen und keiner versorgt sie. Das ist ein super, super großes Problem in Russland.
Und ein super politisches Thema, habe ich dann auch gesehen. Also das ist tatsächlich so, dass quasi es super viele Helferinnen und Helfer gibt, die versuchen, dieses Problem irgendwie in den Griff zu kriegen und so. Und auch so viele Politikerinnen oder Politiker, die dann quasi damit werben, dass sie da irgendwie jetzt die Maßnahme machen und das dann auch voll gut ankommt, wenn man sich diesem Katzenproblem stellt und so. Und dann habe ich auch diese Geschichte nochmal gelesen und daran erinnere ich mich auch, die Ermitage, ne, in St. Petersburg, das ist ja dieser weltberühmte Palastkomplex. Mhm. Da leben immer 50 Katzen ungefähr. Also da leben immer 50 Katzen in diesem Palast.
Von der Straße oder wie oder welche Katzen sind das?
Ich weiß nicht, woher sie kommen, aber die haben da lebenslanges Wohnrecht quasi in diesem Palast.
Haben sie was unterschrieben?
Die haben einen Vertrag und der wird so jedes Mal von Generation zu Generation weitergegeben.
Ja.
Nee, der Grund ist anscheinend, dass Peter der Große, der ja die Stadt gegründet, erfunden, whatever hat, Sohn von dem Zaren Alexei Michailowitsch, der soll eben sehr grausam gewesen sein, aber eben nicht zu Katzen. Und er soll auch angeordnet haben, dass Straßenkatzen von St. Petersburg und so gefüttert werden sollen und man sie gut behandeln soll. Und dann hat seine Tochter wohl an den Petersburger Hof Katzen bestellt, weil sie eben anscheinend auch Mäuse, Ratten fangen sollten. Und die haben dann aus diesem Grund irgendwie bis heute da noch dieses Wohnrecht und auch ein Denkmal und so gibt's. Also man merkt richtig, dass es so historisch ist, dass ja, das Katzen quasi zumindest in St. Petersburg auf jeden Fall auch voll den Stellenwert haben. Dann habe ich so einen süßen Beitrag gesehen, wo auch ganz viele gesagt haben, irgendwie, Katzen ist halt eine große Liebe und so und wir identifizieren uns so mit denen und das ist, gehört irgendwie dazu.
Ja, und das ist ja auch schon wieder so fast so ein Aberglaube-Ding, weil die Absolut. Leute denken, dass Katzen Glück bringen. Zum Beispiel, es gibt einen Google-Eintrag.
Außer die Frage, sie sind schwarz.
Wie bitte?
Außer sie sind schwarz und laufen dir über den Weg.
Uiuiui, das geht gar nicht. Das geht schon mal gar nicht.
Mhm.
Genau, es gibt einen Google-Eintrag, da steht, Как назвать кота для удачи? Also, wie soll ich meine Katze nennen, die mir Glück bringt? Also solche Fragen gibt es da sogar. Und da gab es auch ein paar Vorschläge. Du kannst deine Katze Venera, Lubava, Laska nennen, Garmonia, also Harmonie.
Wow.
Ja, es ist auf jeden Fall ein Ding. Und auch mein Onkel und meine Tante in Russland haben auch immer Katzen gehabt. Die haben Katze und Hunde. Und das klingt jetzt richtig makaber, aber immer wenn bei ihnen eine Katze gestorben ist, haben sie sich exakt die gleiche nochmal neu gekauft. Und ich glaube, sie hatten auch mal die gleiche Katze auch nochmal genauso benannt, also eher den gleichen Namen gegeben wie von der anderen Katze.
Aber ich glaube, sie sind nicht allein damit. Ich glaube, das machen viele Leute irgendwie. Kann ich mir vorstellen. Ich habe dann auch witzigerweise, kennst du Quora? Das ist wie so gutefrage.de. Mhm. Also da kann man einfach Fragen stellen und irgendjemand antwortet drauf. Keine Garantie, dass es stimmt. Aber jemand hat eben auch gefragt, wieso so viele Familien in Russland Katzen haben. Und dann gab es so die Antwort, da hat jemand gesagt, ja, sie dienen keinem praktischen Zweck, aber wir lieben sie trotzdem sehr. Wir betrachten sie als Mitglieder unserer Familie. Und ein anderer Grund, es ist halt einfacher, sich natürlich um eine Katze zu kümmern als um einen Hund. Vor allem, wenn man in der Wohnung wohnt und viele Russen leben in der Wohnung.
Mhm.
Also, und das ist vielleicht auch nochmal so ein Grund, dass das quasi so eine sehr gute Art und Weise ist, ein Haustier zu haben, wenn man eben nicht so viel Platz hat. Das
genau,
ist vielleicht,
ja, ne? Stimmt. Ja. Stimmt, genau.
Ach ja.
Ja, krass. Ja, gut. Weil wir ja schon gerade gesagt haben, Katze ist ein Aberglaube-Ding, rutschen wir direkt weiter. Wir haben ja gesagt, dass wir in dieser kleinen Jubiläumsfolge, wenn man sie so nennen kann, ganz viele Nachrichten von euch benutzen, um unsere Folge zu füllen. Ein Spaß, damit wir euch
wir
bei uns
Ideen
haben. Damit wir euch bei uns haben und dann machen wir einfach direkt weiter, oder? Oder ja. Hast du noch was zu Katzen zu sagen?
Nee, ich habe alles losgeworden, was ich über Katzen loswerden kann, außer meine Allergie. Okay, Entschuldigung.
Wir haben ja letzte Woche sehr viel über Umzüge gesprochen und wir machen einfach dieses Mal nochmal Umzugsaberglauben Part 2, weil sehr viele Nachrichten von euch reingekommen sind zu weiteren Aberglauben, was ihr macht, was eure Familien machen, wenn man in eine Wohnung zieht. Und wir haben ja letzte Woche auch über diesen sogenannten Hausgnom gesprochen. Hausgnom, den man aus der alten Wohnung mit in die neue nimmt, der dann auch Glück bringt und Geld und was auch immer. Mhm. Und die Alex hat sich gemeldet auf Instagram und hat geschrieben, der besagte Hausgeist heißt Demavoy Kuzia. Und es gibt dazu auch einen Zeichentrickfilm, mit dem sie groß geworden ist, und hat dazu ein Foto geschickt. Wenn ihr Demavoy Kuzia, also Hausgnom, bei Google eingebt, dann seht ihr, wie dieses Viech, würde ich das mal sagen, aussieht.
Viech, das ist bestimmt voll beleidigend gerade gegenüber diesem Hausgnom.
Wie dieses kleine süße Ding aussieht. Genau. Und sie hat eine Sprachnachricht geschickt.
Hi, ich bin Alex oder auch Sascha. Wenn man in eine neue Wohnung zieht, ganz interessant. Meine Mama hat gesagt, man sollte Salz an die Türschwelle streuen und irgendwie quasi jeden Übergang mit etwas Salz bestreuen. Das hält böse Menschen, Menschen mit bösen Absichten irgendwie fern oder negative Energien und sowas. Und was meine Oma auch immer gesagt hat, gerade wenn man eine Singlefrau ist, dann in der ersten Nacht in der Wohnung muss man sagen, na novom mieste prisnisch nich nie weste. Ich habe mich immer tierisch aufgeregt, aber ich musste auch immer schmunzeln. Und Hand aufs Herz, ich habe es auch wirklich gemacht. Hat zwar nie was gebracht, aber man kann es ja probieren. Also es war immer ganz witzig und ich merke, wie sehr einen diese Aberglauben dann doch manchmal prägen, auch wenn man sie manchmal belächelt. Und doch zieht man sie manchmal durch. Alles Liebe euch.
Warte mal, aber was hat sie genau gemacht? Hat sie das Salz über die Türschwelle gestreut oder hat sie sich ihren Traummann vorgestellt?
Beides.
Ah ja.
Man muss alles auf einmal machen. Das
vor allem so schnell vor. Ich stelle mir so vor, wie man so Salz an die Türschwellen macht und dann kommt wirklich ein Einbrecher und dann sagt er so, oh,
hier kann ich leider jetzt nicht rein.
Hier kann ich leider nicht durch.
Das ist ein großes Salzhaus hier.
Salz und da kommen, ne, das geht nicht.
Genau. Ja, oder stell mal vor, du ziehst in eine Wohnung und das Erste, was du brauchst, ist erstmal eine Katze, die du reinlässt.
Salz?
Dann Salz. Und
deine
dann,
Vorstellung von einem Traummann?
Genau. Und am besten hast du auch noch so ein Demavoy Kuzia.
Ah, ein Hausgnom,
irgendeine
genau.
Figur, ein Hausgnom, den du mitnimmst. Ja. Also man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel zu tun, wenn man in eine Wohnung zieht, obwohl man schon genug hat, zu tun hat beim Umzug. Da muss man auch so über so komische Aberglauben nachdenken. Naja.
Für alle, die es jetzt nicht verstanden haben, kannst du mir nochmal übersetzen, was sie gesagt hat, dieses Sprichwort mit dem mit der Singlefrau?
Genau, also wenn sie, sie zieht in eine Wohnung und in der ersten Nacht als Single-Frau auch. Mhm. Es ist ganz, ganz komisch. Du hast auch noch irgendwelche Voraussetzungen, warum du etwas machen darfst. Genau, sehr klischeehaft auch. Und dann musst du sagen, an einem neuen Ort sollst du über deinen neuen Mann träumen.
Also so grob
übersetzt. An einem neuen Ort träum von deinem neuen Mann.
Ah ja, wow. Aber ich kann das so nachfühlen, so dieses, man belächelt es und dann macht man es trotzdem.
Man macht es trotzdem, ja. Ja, vor allem, wenn die Oma das, der Alex, wie immer gesagt hat, dann nimmt man das auf, wiederholt das und irgendwann jetzt reflektiert sie selber und lacht dann auch
aber
darüber, dass sie das
halt
gemacht hat.
Aber dann hat man es halt schon jahrelang gemacht und dann denkt man sich, höre ich jetzt wirklich auf und riskiere Unglück und, und böse Geister, die über mein Haupt kommen. Nee, das sagt man nicht so, aber du weißt, was ich meine.
Ja.
Vor allen Dingen, ich kenne das ja auch, das habe ich auch schon mal erzählt, so, dass ich so viele Sachen so immer unterdrücken muss, wenn ich so mit deutschen Leuten unterwegs bin, die das halt alle nicht kennen. So. Jedes Mal, wenn ich aber so eine leere Alkoholflasche auf dem Tisch sehe, zuckt was in mir zusammen. Mhm. Jedes Mal, wenn jemand mich über eine Türschwelle hinweg begrüßen will, zuckt was in mir zusammen.
Ja. Same.
Deswegen, ja, fühle ich
genau.
Sehr.
Und noch was Number Two heute, Aberglaube, kommt von Isabel. Isabel hat uns eine Sprachnachricht geschickt zu diesem eben besagten Demavoy Kuzia, Demavoy Gnom, Hausgnom. Sie hat auch schon da so einige Geschichten erlebt mit ihm gemeinsam. Und genau, Hört rein.
Hey, nette Mädchen, ich bin Isabel und ich höre fleißig jede Folge mit. Und in der letzten Folge habt ihr über den Hausgeist geredet. Und an den glaube ich tatsächlich. Ich habe da eine coole Story für euch. Ich habe meinen Lieblingsohrring, also einen davon, verloren. Irgendwo zu Hause wahrscheinlich. Und bin dann zu meiner Oma gegangen und habe sie halt gefragt, ob sie den nicht vielleicht beim Saubermachen gefunden hat. Und da hat sie mir dann einen kleinen Tipp gegeben und meinte, dass ich den Hausgeist fragen soll und dass er mir dann bestimmt bald den Ohrring wiedergibt. Und ich war natürlich erstmal verwundert, aber da das mein Lieblingsohrring war, habe ich es natürlich versucht. Und ihr glaubt nicht, einfach einen Tag oder zwei Tage später komme ich nach Hause, also vor der Haustür, auf der Fußmatte, glänzt irgendwas und das ist mir sofort ins Auge gestochen und da lag einfach mein Ohrring.
Ja, absurd, oder? Man muss einfach nur den Hausgenommen fragen, wo die Schlüssel, die Hausschlüssel sind. Wo, was weiß ich,
dein Laptop. Aber also ein bisschen krass ist auch, dann kann ich auch verstehen, dass man kurz an so einen Hausgenommen glaubt. Aber auf der anderen Seite ist es vielleicht auch, weiß nicht, Zufall.
Ich glaube auch sowieso, wenn du an etwas fest glaubst, dass das eher passiert, als wenn du keine Lust hast, dein Ohrring zu suchen und aufgegeben hast und so weiter. Also ich glaube, das ist ja auch so ein Aberglaube. Deswegen kommt ja auch das Wort Glaube im Wort Aberglaube, weil du an etwas glaubst. Oh,
jetzt wird es richtig spirituell hier, Leute. Ich würde sagen, bevor wir komplett abdriften in irgendwelche Sphären und andere Planeten und so, sollten wir mal hier den Sack zumachen.
Machen wir.
Und nochmal ein fettes Dankeschön an
Danke
alle, die...
Danke euch, wirklich, Leute.
Ey, krass. Alle, die heute uns was zugeschickt haben, alle, die sonst immer dabei sind, auch die leisen Zuhörer und Zuhörerinnen. Ja. We see you. Auch alle Leute, die sich bisher nicht bei uns gemeldet haben. Ey, cool, dass ihr da seid. Cool, dass ihr reinhört. Cool, dass ihr uns eine Chance gegeben habt und am Start seid und so. Wir freuen uns wirklich extrem. Und es klingt platt, aber es muss jetzt einmal kurz raus.
Spasiba, Leute. Wirklich.
Spasiba. Und nochmal, ne, weil es eine Jubiläumsfolge ist. Wir wünschen uns was zum Geburtstag. Und zwar, dass ihr diesen Podcast bewerbt.
Ja.
Beziehungsweise bewertet. Genau.
An eure Freunde und Freundinnen teilen.
Ja, wenn wir uns eine Sache wünschen dürfen, dann das. Genau, gebt uns einmal 5 Sterne. Ihr könnt uns aber auf jeden Fall auch in der ARD Audiothek hören oder überall sonst, wo es Podcasts gibt. Und ich würde sagen, einfach nur dabei, baka.
Dabei, baka. Baka.
Tschüss.
Baka. Всего хорошего.
Viele Grüße.
Всем привет, передавай. Давай,
baka. Okay, mache ich. Dabei, tschüss.
Baka.
Baka, baka.